Das heutige Thema ist Jesus lebt, aber das ist ja für viele eine Frage. Und manche kennen das, manche kennen eine Situation von einem Trauma, oder? Manche haben schon Traumata erlebt im eigenen Leben. Ein Geschehen, das uns innerlich zutiefst erschüttert. Und das Trauma kann verursacht werden durch eine Trennung, durch Scheidung, durch einen Verlust einer Freundschaft, das kann durch einen Todesfall, durch einen Unfall, den man selber erlebt oder dessen Zeuge man wird, passieren, einen betreffen. Man erlebt dieses Trauma, man ist erschüttert in seinem Innern. So erschüttert, dass man wie neben der Spur ist. Man ist aus dem Lebensrhythmus, aus dem Tritt gekommen. Man hat das Gefühl, neben sich zu stehen, völlig abgekoppelt. Und den Jüngern Jesu und seinen Nachfolgern muss es ähnlich ergangen sein nach der Kreuzigung Jesu. Die waren völlig von der Rolle. Und das schauen wir uns heute an. Und dazu lesen wir Lukas 24 ab Vers 13. Vers 13 setzt ein im Ostergeschehen, wo das halbe Ostergeschehen eigentlich schon passiert war. Die Frauen waren am ersten Tag der Woche hinausgegangen zum Grab mit Öl, um Jesus einzubalsamieren. Sie kommen hin, das Grab ist offen, es ist leer. Sie haben eine Engelerscheinung, die sagt ihnen, Jesus lebe. Sie gehen zurück zu den Jüngern und berichten das. Die glauben es nicht. Petrus und Johannes gehen hin, um sich zu überzeugen, stellen fest, jawohl, das Grab ist leer, Jesus ist nicht da. Sie kommen zurück und berichten es und es bleibt diese Unklarheit und Unsicherheit, was ist eigentlich geschehen in dieser Zeit? Was ist seit dem Passamahl, was sie miteinander gefeiert haben, was ist in dieser Zeit eigentlich geschehen? Sie können es irgendwie nicht richtig begreifen. Und in dieser Situation startet unser Text. Lukas 24, Abvers 13. Und siehe, ich muss das noch anmachen, dann funktioniert es auch. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. 60 Stadien, das heißt 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Hier sehen wir es auf dem Bild. Es ist nicht ganz klar, wo dieses Emmaus ist. Es gibt viele Vermutungen. Man vermutet es unter anderem in der Stadt Nassaf. Ja, das ist hier. Nassaf heißt es eigentlich. Sataf heißt es. Ja. Das ist 13,2 Kilometer von Gethsemane weg. Und ich habe Gethsemane genommen, weil Jesus relativ bald von dem Passamahl, was er mit seinen Jüngern gefeiert hat, dann in den Garten gegangen ist und der muss relativ nahe gewesen sein. Und ich vermute, dass die Jünger sich immer noch in dieser Gegend von Jerusalem aufgehalten haben, auch nach der Kreuzigung Jesu. Und da von Gethsemane bis Sataf sind es 13,2 Kilometer. Und das kann man in gut 3 Stunden per Fußmarsch machen, sagt Google Maps. Und dann geht es weiter in unserem Bericht. Und sie unterhielten sich miteinander über dieses alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wir haben ja das Sprichwort, man sieht den Baum vor lauter Wald nicht mehr oder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber so war es nicht. Es gab nicht viele Jesusse, in denen Jesus untergetaucht gewesen sein könnte. Es war auch nicht wie bei diesem Bild, dass sie Jesus nicht erkannten, weil sie Jesus vielleicht nicht erwartet haben. Ja, je nachdem, was man erwartet, wie die innere Disposition ist, sieht man ja hier entweder eine alte Frau oder ein junges Mädchen. Das ist ein altbekanntes Bild, aber ich habe gedacht, das passt so gut. Zu diesem sehen wir nur, weil wir etwas nicht erwarten. Hier heißt es, sie sahen Jesus nicht, weil ihre Augen ihnen gehalten wurden. Was bedeutet das? Das bedeutet, und das drückt dieser Passiv aus, ihnen wurden die Augen quasi zugehalten, mindestens die inneren Augen. Jemand hatte ihr Sehvermögen oder ihr Vermögen, das Gesehene zu erkennen, unter seiner Kontrolle. Ja, die Jünger Jesu haben ihn nicht gesehen, weil er es ihnen nicht zuließ, dass sie ihn sehen, dass sie ihn erkennen. Du denkst, Jesus ist nicht in deinem Leben. Du denkst, du siehst ihn nicht, du hörst ihn nicht, du spürst ihn nicht und Jesus läuft direkt neben dir. Und wenn du ihm dein Leben gegeben hast, lebt er sogar durch den Heiligen Geist in dir. Und dennoch kann es passieren, dass es Momente in deinem Leben gibt, in denen du Jesus nicht erkennen kannst. In denen du das Gefühl hast, du bist ganz allein. Warum ist es so? Das sehen wir nun in Vers 17, da heißt es, er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleophas, antwortete und sprach zu ihm. Zu Kleophas können wir eines bemerken, er war der Mann einer von mehreren Maria. Sie, seine Frau, stand mit der Mutter Jesu und den anderen Frauen unter dem Kreuz. Hat ihn zum Kreuz begleitet, während die Jünger nicht da waren. Kleopas könnte der Schwager von Jesu Mutter sein, also der Bruder von Jesu Vater, Josef. Kleopas und seine Frau gehören also auch zu den Nachfolgern Jesu oder zumindest zu dem Familienclan, der halt mit nach Jerusalem gekommen ist. Maria ging mit den anderen Frauen zum Grab. Er mit seinem Freund, er ging spazieren. Und das ist durchaus verständlich, wenn man bedenkt, was die erlebt haben. Sie mussten das, was gewesen war, erstmal verdauen, erstmal sich im Klaren werden. Und so sagt Kleophas dann zu Jesus, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen. Mit anderen Worten, Kleophas sagt, hey, jedermann in Jerusalem weiß, was passiert ist. Das Geschehen um Jesu Gefangennahme, sein Prozess, seine Hinrichtung und das ist alles bekannt. Jeder wusste, was in diesen Tagen gelaufen war. Und dann sagt er, Jesus zu ihm, was denn? Ja, Kleophas, bist du der Einzige, der es nicht weiß? Und Jesus sagt, ja, was denn? Jesus stellt sich unwissend. Manchmal verstellt sich Gott. Manchmal lässt er uns nicht wissen, was er weiß. Was er über uns weiß, was er über unsere Situation weiß, wie es uns geht, dass er vollkommen im Bild ist, er lässt uns im Unklaren, er lässt uns scheinbar in unserem Schmerz völlig allein. Und warum tut er das? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum Gott dich manchmal allein lässt oder dir das Gefühl gibt, allein zu sein? Hier in dieser Situation geht es darum, dass Jesus sie zum Reden bringen will. Und er will auch uns zum Reden bringen, Er will auch uns helfen, über das zu reden, was uns beschäftigt, was, um selber im Reden auch etwas Klarheit zu bekommen, vielleicht erst mal alles abzuladen und dann, wenn man dann sieht, was man abgeladen hat, zu sehen und zu erkennen, was eigentlich Sache ist. Wo hast du den Eindruck, dass Gott dich allein gelassen hat? Wo denkst du, hat er mit dir eine Auszeit genommen? Du hörst sein Reden im Moment nicht, du spürst seine Gegenwart nicht. Und was könnte Gott mit dieser Zeit in deinem Leben vorhaben? Wir haben jetzt oft diese Zeiten, wo wir sollen ja immer noch nicht rausgehen. Wir haben viele Aktivitäten, die wir nicht ausüben können. Unsere Zeit wäre möglicherweise zur Verfügung für solche Fragen. Wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Wo habe ich ein Trauma? Wo habe ich Dinge zu verarbeiten? Auf alle Fälle sprachen sie dann zu ihm. Also Jesus hat ja gesagt, um was geht es hier eigentlich? Über was redet ihr? Was weiß ich nicht? Und dann sagen sie, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Als ich das so gelesen habe und mir überlegt habe, das sind möglicherweise Jünger. Wahrscheinlich waren es Jünger. Und die reden von Jesus so distanziert. Das von Jesus, dem Nazarener, war ein Prophet, war mächtig im Werk und im Wort vor Gott und dem ganzen Weltvolk. Wenn man Maria Magdalena hört am Grab, wo haben sie meinen Herrn hingelegt? Maria Magdalena, die kann sich mit Jesus assoziieren. Die kann klar sagen, das ist mein Herr. Die sagen hier, das von Jesus, dem Nazarener.
Das hätten sie nichts mit ihm zu tun. Man hat den Eindruck, sie tasten sich gegenüber diesem Fremden an das Thema ran. Man kann ja nicht allen Menschen trauen. Und am Ende war er ein Spitzel. Einer, der auch die anderen Nachfolger noch ans Messer liefern konnte. Ich glaube, manchmal machen wir Christen
Ähnliches, dass wir auch sehr zurückhaltend sind mit dem, was wir glauben, was unsere Gefühle sind, wovon wir begeistert sind. Wir wollen nicht over the top erscheinen, wir wollen nicht irgendwie zu begeistern.
Wir wollen cool erscheinen. Und wir wollen sicher sein, dass der andere auf alle Fälle offen ist, wenn wir uns selber dann öffnen und ihm erzählen, was wir eigentlich glauben. Und deshalb geben wir unsere wahren Gefühle und Gedanken nicht so schnell preis, bis wir wissen, okay, die Person ist offen. Bei den beiden geht es nicht lang. Und dann sprudeln sie los. Sie sagen, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Sie hatten die Hoffnung, die alle hatten. Irdische Hoffnung, menschliche Hoffnungen. Deshalb hilft ihnen auch nicht, dass die Frauen mit dem Bericht kamen, dass Jesus möglicherweise auferstanden ist. Ihre Hoffnungen auf diesen Jesus, die hatten sich nicht erfüllt. Wir werden nachher noch drauf kommen. Deshalb sagen sie, aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. Ja, die waren aus der Fassung, die waren neben sich. Die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gehabt gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Die Jünger und Nachfolger waren verunsichert, waren total von der Rolle. Aber sie kamen, und auch diese beiden kamen nicht auf die Idee, dass Jesus tatsächlich lebt. Dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Warum war das so? Warum waren die so schwer von Begriff? Wo doch Jesus sie darauf vorbereitet hatte. Er vielfach davon gesprochen hatte. Es passte einfach nicht in ihr Weltbild. Ja, schon, Jesus hatte manche verrückten Dinge getan. Er hatte Leute geheilt, hatte Brot und Fische vermehrt, hatte 5000 Leute ernährt mit 5 Broten und 2 Fischen. Er war auf dem Wasser gelaufen während des dicksten Sturms. Er hatte Tote auferweckt. Aber dieser Jesus war trotzdem für sie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hatte einen Körper, der müde wurde, der Schmerzen empfand und der offensichtlich auch sterblich war. Dass Jesus mit seinem zerschundenen und zerstochenen Leib, der von den Experten des Todes, nämlich den römischen Soldaten, für tot erklärt worden war, dass Jesus mit diesem Leib auferstehen würde, das konnten sie nicht nachvollziehen. Das war unmöglich, wie es für viele heute unmöglich ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er, nachdem er tot war, wieder lebendig geworden ist. Das konnten sie einfach nicht sehen. Wenn also jemand behauptet, und davon gibt es ja sehr viele, Menschen behaupten, die Auferstehungsgeschichte sei eine Erfindung der Jünger, er hat weder von den Texten eine Ahnung, noch von den Menschen, die in diesen Texten beschrieben werden. Die Jünger waren langsam im Erkennen, im Glauben, im Annehmen der Tatsache. Für sie war Jesus schlichtweg tot. Tot, tot, tot. Bei 7 Gelegenheiten berichten die Evangelien in sehr ausführlicher und klarer und ehrlicher Weise und das nach der Auferstehung Jesu über den Unglauben, den Zweifel, dass die Jünger nicht glauben wollten und oder nicht glauben konnten. Nicht die Jünger wollten die Welt davon überzeugen, dass Jesus, obwohl er tot war, lebendig war. Nein, Jesus musste sie davon überzeugen, dass er tatsächlich lebt, dass er tatsächlich der auferstandene Jesus ist, dass er der von Gott verheißene und genau nach Plan gestorbene Messias und das von Gott verordnete Opferlamm war. In dieser Situation, in der sie sind, nützt ihnen noch nicht mal der Bericht der Frauen, die gesagt hatten, dass sie ihn gesehen hätten. In einem der Evangelien ist auf alle Fälle berichtet. Und es heißt, und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen im Herzen zu träge. Unverständlich bedeutet ohne Verständnis, ohne Einsicht, ohne Erkenntnis. Jesus schilt sie, dass sie ohne Verständnis sind, dass sie nicht verstanden haben, was er ihnen all die Jahre gelehrt hatte. Sie waren ohne jegliches Verständnis, weil sie noch völlig auf dieser Spur, auf diesem Trip waren. Jesus ist der Messiaskönig, der König, der sie aus ihrer politischen, kulturellen und religiösen Unfreiheit befreien würde und das Reich Davids wiederherstellen würde. Deshalb können sie die viel größere geistliche Dimension dessen, was passiert ist, überhaupt nicht kapieren. Und sie konnten auch nicht sehen, welchen Sinn sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung aus dem Grab haben sollte. Ja, Jesus sagt hier ihnen, ohne dass sie wissen, dass es Jesus ist, dass ihre Herzen langsam, dass sie träge sind, dass sie das zu glauben, was ihnen gepredigt worden ist. Und was wurde ihnen gepredigt? Was fiel ihnen so schwer zu glauben? Es fiel ihnen schwer, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Er hatte ihnen die Schrift gelehrt. Er hatte ihnen die Schrift in der Schrift gezeigt, was geschehen würde. Spätestens als er über das Zeichen des Jona gesprochen hat, als er dem Volk, den Pharisäern, gesagt hat, euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Und damit meinte er, dass er wie Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches und kam dann wieder zum Leben, dass Jesus andererseits 3 Tage tot sein würde und dann wieder zum Leben kommen würde. Spätestens da hätte es ihn dämmern müssen und das in Verbindung bringen, hätten sie in Verbindung bringen können. Da hat er doch darüber geredet und jetzt muss er wieder auferstehen und jetzt ist er auferstanden. Nein, das haben sie nicht miteinander verbunden. Mit den Propheten, von denen Jesus hier spricht, ist das ganze Alte Testament gemeint. Denn in allen Büchern des Alten Testamentes ist prophetisches Geschehen oder konkrete Prophetie über Gottes Heil berichtet. Wir haben erst vor kurzem das Richterbuch angeschaut und festgestellt, wie viel dort Evangelium im Prinzip drin ist. Und dann sagt Jesus weiter: Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus zeigt ihnen, dass sein Leiden kein Betriebsunfall war, sondern zwingende Notwendigkeit des Heilsplanes Gottes. Und das heißt, und dann heißt es weiter, und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ist mit ihnen durch das ganze Alte Testament durchgegangen, hat ihnen in jeder Schrift gezeigt, seht ihr, da redet die Schrift von mir, da redet sie von mir, da redet sie von mir. Von Anfang bis zum Schluss. Am Anfang lesen wir, und das ist ein Beispiel, was ich hier nehmen will, das fängt schon in 1. Mose 3 an, da geht es darum, wo Gott der Frau sagt, dass ein Nachkomme, einer ihrer Nachkommen, der Schlange, den Kopf zertreten wird, während sie in seine Ferse sticht bzw. beißt. Und mit der Schlange war der Verführer Satan gemeint. Und Jesus hat durch seinen Tod, der eigentlich der größte Triumph des Satans hätte werden können oder sollen, Jesus hat den Satan besiegt. In seinem Tod. Er hat den Kopf, das, was Satan so gefährlich macht, nämlich die Sünde, die hat Jesus ans Kreuz getragen und sie ist in seinem Tod vernichtet worden. Ihre Wirkung ist vernichtet worden. Und dann heißt es weiter, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Hier ist wieder so eine Situation. Erst tut Jesus, als ob er von nichts eine Ahnung hat, und dann hier die Situation, er tut so, als wollte er weitergehen. Warum tut er das so? Es scheint, als ob er mit ihnen spielt. Aber das tut Jesus nie. Jesus spielt nie mit uns. Aber er will, dass sie ihn einladen. Jesus will eingeladen werden. Er drängt sich nicht auf. Er drängt sich auch dir nicht auf. Und sie laden ihn ein, weil sie offensichtlich noch nicht genug von ihm haben. Sie wollen mehr von ihm hören, mehr von ihm haben, ohne dass sie eigentlich wissen, wer dieser Mann ist. Manche Menschen wissen nicht, dass Jesus schon lange zu ihnen redet, weil der Heilige Geist an ihnen wirkt, weil Jesus durch den Heiligen Geist an ihnen wirkt. und sie lehrt und sie unterweist und ihnen Dinge zeigt in ihrem Leben, die nicht in Ordnung sind. Sie wissen nur, da ist etwas und davon möchte ich mehr haben. Da ist etwas, das meinen Hunger geweckt hat. Und so laden sie ihn ein, ohne ihn richtig zu kennen, wie auch die Jünger hier. Sie laden ihn ein, komm, bleib. Und wenn du Jesus einlädst und noch nichts von ihm weißt oder nicht viel, das macht nichts. Wenn du Jesus noch nicht so kennst, wie du ihn gerne kennen möchtest. Wenn dein Hunger nach ihm groß ist, dann lad ihn ein. Dann sag ihm, dass du seine Gemeinschaft haben willst. Sag ihm, dass er bei dir bleiben soll. So wie die Jünger es tun, was heißt, und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihm zu bleiben. Jesus lässt sich einladen. Jesus lässt sich auch in dein Leben einladen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Hier erleben sie etwas, was sie schon oft erlebt hatten mit Jesus, wenn sie mit ihm zusammen waren. Er bricht das Brot. Es ist nicht das Abendmahl, von dem hat er klar und deutlich gesagt, er wird es erst feiern, wenn er mit ihnen in das Vaters Reich feiert. Es war ein ganz normales Abendessen, aber er brach das Brot, er dankte und bei dieser Gelegenheit passiert es. Ihre Augen wurden aufgetan. Auch hier zeigt der Passiv des griechischen Wortes ganz klar, nicht das Brotbrechen öffnete ihnen die Augen, sondern bei dieser Gelegenheit öffnete Jesus ihre Augen und sie erkannten ihn. Man kann Jesus nicht erkennen, wenn Gott nicht die Augen für Jesus auftut. Selbst die Jünger Jesu konnten ihn, obwohl sie ihn 3 Jahre gekannt hatten, jetzt nach seiner Auferstehung ihn erkennen. Sie konnten es nicht. Wenn Jesus nicht ihre eigenen Augen, ihre inneren Augen ihnen geöffnet hätte, sie hätten mit ihm Tage verbringen können, ohne zu wissen, dass er es ist. Das gilt für die Frauen wie für die Männer. Gleichermaßen. Niemand kann Jesus erkennen, wenn Jesus sich ihm nicht offenbart. Wenn Jesus seine inneren Augen nicht aufmacht, willst du Jesus erkennen? Dann bleibe in seiner Gemeinschaft. Suche seine Gemeinschaft und bitte ihn, sich dir zu offenbaren. Die christliche Gemeinde ist der Ort, wo Jesus ist. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann geh in eine Gemeinde. Wir blenden nachher unsere Kontaktdaten ein. Du kannst dich an uns wenden, wenn du noch keine Gemeinde hast. Dann such die Gemeinschaft mit den Christen. Und dann geht's weiter und er wurde vor ihnen unsichtbar. Ja, es ist fast so, zuerst sehen sie ihn endlich, erkennen ihn endlich und wissen, dass Jesus ist und im nächsten Moment ist er unsichtbar, wie weggebeamt. Ist es nicht unfair? Ja, zuerst lässt sich Jesus erkennen und dann ist er sofort weg. Sie hatten noch so viele Fragen und hätten ihn viel fragen können. Und möglicherweise hätten sie ihn am liebsten festgehalten, dass er bei ihnen bleibt. Aber jetzt ist er weg. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Vor dem Essen, da konnte es ihnen nicht lange genug gehen, wieder zurückzukehren. Deshalb hatten sie sich schon aufs Nachtlager in Emmaus eingerichtet und hatten Jesus auch eingeladen, da mit ihnen zu übernachten. Und jetzt, da sie mit eigenen Augen gesehen hatten, dass Jesus wirklich lebt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, machen sie sich auf den Weg zurück. Vielleicht sind sie sogar gerannt. Wahrscheinlich sind sie gerannt und haben das Risiko, hinzufallen, in der Dunkelheit auf sich genommen. Sie konnten es nicht erwarten, bei den anderen zu sein. Wenn Jesus sich zu erkennen gibt, dann wird, wenn wir selbst erleben, dass er lebt, wenn er in unser Leben tritt, dann verändert sich alles. Dann verändert sich dein Leben, wie es mein Leben verändert hat. Dann gibt es kein Halten mehr. Wir müssen es anderen erzählen. Als ich diese Geschichte gelesen habe und darüber nachgedacht habe, wurde ich erinnert, wie das bei mir war, als ich jung war. Ich war ein Jugendlicher, hatte eine Sehnsucht nach Gott, habe mich nach ihm ausgestreckt, wollte eine Beziehung zu ihm haben, aber es kam nicht zustande. Irgendwie schien es, als ob da wie halt nichts passiert. Ich bin mit meiner Mutter zur Evangelisation gegangen, bin nach vorne gegangen, habe mitgebetet, mein Leben Jesus übergeben und es passierte nichts. Aber irgendwie hat Jesus nicht locker gelassen, hat nicht gezogen. Und dann war ich nach einer längeren Zeit auf einer Jugendfreizeit und da habe ich Jugendliche getroffen, die waren so alt wie ich, teilweise etwas älter. Und die hatten ganz offensichtlich das, was ich mir gewünscht habe, wonach ich mich gesehnt habe. Und da war wohl der richtige Zeitpunkt für Jesus, um in mein Leben zu treten. Als ich ihn eingeladen hatte, erlebte ich, dass er lebt. Dass er wirklich ist. Dass er wirklich mich kennt, dass er zu mir redet und dass er in meinem Herzen ist. Es war ein überwältigendes Erlebnis, was ich bis dahin nicht gekannt hatte. Und es ging mir wieder immer als Jünger, als ich das erlebt habe. Als ich dann nach Hause gekommen bin zu meinen Eltern, da war das Erste, was ich machen musste, ich musste ihnen erzählen. Es war so überwältigend, ich musste ihnen erzählen, dass ich jetzt Jesus in mein Leben aufgenommen habe, dass ich ihn erlebt habe. Und es gab kein Halten mehr. Die Jünger sagten, brannte nicht unser Herz. Und das ist oft etwas, was passiert. Wenn Jesus in unserem Leben am Arbeiten ist, dann brennt unser Herz. Ich habe es bei Jugendlichen erlebt, die ich im Jugendkreis hatte. Denn brannte das Herz, da hat Gott an ihnen gewirkt. Manche der Jugendlichen sind dem dann nachgegangen und haben ihr Leben Jesus übergeben. Wenn der Heilige Geist an unserem Herzen arbeitet, wenn er zu uns redet, dann brennt unser Herz. Dann bewegt sich da drin etwas und wir merken, das ist nicht von dieser Welt. Das ist nicht etwas, was ich machen kann. Das ist nicht etwas, was aus mir herauskommt. Das ist etwas, was an mir arbeitet. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann lass es zu. Dann hör dem zu. Und dann lass Jesus sich dir offenbaren. Und dann bitte ihn, dass er deine inneren Augen öffnet. Dass du ihn sehen kannst, dass du ihn erkennen kannst und dass du ihn annehmen und aufnehmen kannst. Willst du das tun? Darf ich dir dabei helfen? Darf ich dir ein Gebet vorsprechen und du sprichst es nach? Ich möchte dich, wenn du das möchtest, wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen zu diesem Gebet. Das macht immer deutlich, dass wir es ernst meinen, wenn wir aufstehen und uns positionieren. Ich bete vor und du kannst es dann nachbeten. Herr Jesus Christus, ich spüre, wie du mir nahe bist. Wie du zu mir redest, aber ich kenne dich noch nicht. Es zieht mich zu dir hin. Ich möchte dich kennenlernen, aber mir fehlt noch, dass du mir persönlich begegnest. Deshalb bitte ich dich, dass du mir meine inneren Augen öffnest, damit ich dich sehen kann, damit ich dich erkennen kann und damit ich dich in mein Leben einladen kann. Danke, dass du an meinem Herzen arbeitest, dass du, Heiliger Geist, zu mir redest. Hilf mir zu verstehen, was du mir sagst. Hilf mir, das zu tun, was du von mir getan haben möchtest. Hilf du mir, dich, Jesus, in mein Leben einzuladen, als meinen Herrn und Erlöser. Leite du mich dahin. Amen. Wie gesagt, wir haben Kontaktdaten hier. Hier haben wir den Alpha-Kurs, der durchgeführt wird. Er hat schon begonnen, letzten Freitag. Aber du kannst trotzdem mitmachen, kannst immer noch einsteigen. Und wir laden dich ein von Herzen, wenn du mehr über Jesus wissen willst, ihn kennenlernen willst. Du kannst da noch dich einklinken und mitmachen. Hier anmelden auf regelgemeinde.de/alpha und dann kommst du auf das Anmeldeformular und kriegst dann die Zugangsdaten. Wir würden uns freuen, wenn du diese Gelegenheit wahrnimmst und mit Jesus ganze Sache machen willst und das tust.